In diesem Fahrradpodcast namens Antritt auf Detektor
FM. Ach, den Namen, hätte ich schon fast wieder vergessen. Antritt heißt der Fahrradpodcast, ne?
Ja, nicht, dass das verwechselt wird mit Anschnitt oder anderen Podcast-Ideen, über die wir hier noch nicht sprechen möchten. Aber wir möchten sprechen über eine Serie in diesem Podcast. Man könnte sagen, vielleicht ist die auch falsch benannt, denn die heißt Mein Fahrrad ist krank, findet statt mit der Werkstattmeisterin Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig. Und optimistisch und realistisch gesagt, könnte man auch sagen, diese Serie könnte auch heißen, wir machen das Fahrrad gesund. Und zwar eins nach dem anderen. Das machen wir einmal im Monat. Wie gesagt, Christiane ist Werkstattmeisterin hier in Leipzig. Sie ist bekannt mit den kleinen und großen Problemfällen, die in so einer Fahrradwerkstatt auftreten und wie man diese vor allem lösen kann.
Ja, und mittlerweile habe ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, diese Serie könnte auch heißen, meine Scheibenbremse quietscht oder macht irgendwie Problemchen. Aber wir wollen über alle möglichen Probleme reden. Tatsächlich auch nochmal über Scheibenbremse. Ich muss an dieser Stelle mich fast schon dafür entschuldigen, aber es gab so viele Fragen, dass wir darauf nochmal kurz eingehen müssen. Alexander und Ingo zum Beispiel haben da noch eine Nachfrage. Und dann geht's auch um eine Nachricht von Immanuel aus Innsbruck, also aus Österreich. Schöne Grüße, sage ich erstmal an dieser Stelle. Servus und hallo. Und bevor wir wirklich loslegen, müssen wir aber natürlich auch Christiane begrüßen. Wir haben jetzt schon so viel über sie geredet und sie steht neben uns. Ich sage erstmal hallo Christiane, servus.
Servus.
Ja. Servus. Kommt immer gut, wenn man versucht, so leicht andere Dialekte.
Ja, ich wollte einfach so ein bisschen, das geht sich aus, könnte man das sagen. Ja,
genau. Oh, ist Leimand. Ne?
Oh, ja. Ursleimand. Ja. Jetzt wird es wahrscheinlich ganz schlimm für Immanuel, wir können aber auch, egal.
Ja, lass uns doch über Fahrräder sprechen. Wir haben zum Beispiel von Alexander eine Mail bekommen, der bedankt sich erstmal für das Werkstattgespräch zu Scheibenbremsen und er hat noch zwei Nachfragen dazu. Die eine lautet, eine Frage zu Scheiben, die Hydrauliköl abbekommen haben. Was hält Christiane vom Ausbrennen von Scheiben? Angeblich kann man damit noch verbliebene Ölreste entfernen. Christiane, was sagst du dazu?
Klar, kann man mit Ausbrennen Ölreste entfernen. Man muss sich nur überlegen, ob man eben, wie heißt das, mit Kanonen auf Spatzen schießt oder einfach einen Lappen mit Alkohol nimmt und die Scheibe abrubbelt. Genau. Also geht grundsätzlich. Aber dafür müsste man die Scheibe ja demontieren, dann ja auf den Grill legen oder mit einem Heißluftföhn traktieren. Möchte man dann auf dem Grill noch irgendwas anderes grillen, weiß ich nicht. Also das ist mit unglaublichem Aufwand verbunden und deswegen, also man kriegt eine Scheibe auch anders ziemlich gut sauber. Alkohol, Lappen, rubbeln, fertig.
Abgehakt.
Naja, und wenn es so eine Shimano-Scheibe mit Alukern ist oder von einem anderen Hersteller, gibt auch noch ein paar andere, die das machen, dann würde ich das so, mit...
Ja gut, dann würde ich das sowieso nicht machen. Ja, aber ich würde es schon sowieso nicht machen, weil der Aufwand, aber du hast recht, technisch ist das dann natürlich auch nicht so gut.
Ich habe erst dieser Tage ein Foto gesehen von jemand, der hat nicht seine Scheibe ausgebrannt, aber da wurden offensichtlich Belege angezündet. Also Bremsbelege für eine Scheibenbremse. Kennst du das?
Habe ich auch schon ausprobiert, einfach weil dieses Gerücht ja immer wieder auftaucht. Ja, das funktioniert tatsächlich, aber auch da muss man sich überlegen, ist das den Aufwand wert? Also wie viel Energie stecke ich da rein? Ziemlich viel. Wie viel Fußboden mache ich kaputt? Ich habe das einmal also auf so einer Metallplatte mit einem Heißluftföhn eben gemacht. Geht. Aber ich habe da bestimmt 10 Minuten draufgehalten mit volle Pulle. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir dafür ausgegeben haben, also den Strom zu erzeugen. Und wenn man bedenkt, wie viel so ein Scheibenbremsbelag kostet, 8-9 Euro, also ein Pärchen, ist das einfach den Aufwand überhaupt nicht wert. Und man weiß auch nicht, man sieht den Belägen nicht an, wann man fertig ist damit. Das heißt, im Notfall muss man alles nochmal wiederholen.
Ja, und um das nochmal für Leute, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, klarzumachen, es geht dabei darum, Verunreinigungen, also wie zum Beispiel Öl oder so, aus dem Belag rauszubekommen, ne?
Genau. Und es kommt ja auch noch dazu, dass das Öl ja nicht alleine, da, also ich meine, es bleiben ja auch beim Verbrennen Rückstände, die muss ich dann auch noch da wegbekommen. Ne? Also am Ende fange ich dann wieder an mit Alkohol und Druckluft und das ist, dann ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und nochmal 8-9 Euro für einen Satz Bremsbeläge, also nee.
Ja, dann können wir festhalten, zur Scheibe hast du gesagt, also lieber mit Bremsenreiniger oder Alkohol rangehen?
Am liebsten nehme ich tatsächlich Alkohol, weil ich weiß, dass da die Rückstände nicht, also Bremsenreiniger ist manchmal dann doch leicht rückfettend oder sowas ähnliches zumindest. Da bleibt eine leichte Schicht drauf und man denkt, man sprüht oder spült mit dem Bremsenreiniger die Scheibe ab und dann passiert nichts, das stimmt nicht, sondern man müsste halt in allen Fällen hinterher rubbeln. Sinnvoller ist es mit Alkohol.
Okay, und beim Bremsbelag sagst du, das lohnt sich nicht, die abzufackeln. Ich kenne das, wenn die Verschmutzung jung ist, also ganz frisch und nur oberflächlich, dass man die anschleift. Ist das mal was zum Ziel führen könnte, damit man den weiter benutzen kann?
Das Anschleifen hilft, wenn die Bremsbeläge verglast sind, dann raue ich die Oberfläche wieder auf. Das hilft tatsächlich. Das hilft nicht, wenn die Verschmutzung Öl ganz frisch ist. Also der Bremsbelag saugt das Öl einfach sofort auf. So viel kannst du gar nicht wegschleifen. Also
Vorsicht mit dem Öl.
Absolut vorsichtig mit dem Öl, genau.
Alexander hat noch eine zweite Frage und zwar geht es da auch ein bisschen um das Thema Bremsen, Bremskörper, um ganz genau zu sein. Er schreibt, ich erlebe bei meinen Rädern immer wieder, dass die Kolben der Scheibenbremsen, also Shimano, nicht komplett zurückrutschen. Wie reinigst du, Christiane, Zylinder, die nicht ganz zurückrutschen?
Also reinigen würde ich das auch, wieder mit Alkohol ordentlich reinsprühen. Druck hilft dabei immer. Und dann natürlich auch mit dem Lappen das Gröbste weg und mit Druckluft puste ich das dann gerne recht sauber. So. Das reicht aber nicht alleine. Also das Saubermachen alleine hilft nicht, sondern man muss gerade, wenn die Kolben, es geht ja um mindestens zwei Kolben, links und rechts, die sich dummerweise unterschiedlich bewegen, also unterschiedlich leichtgängig sind. Und meistens will man die halt möglichst wieder gleichmäßig leichtgehend oder schwergehend haben. Und das bekommt man hin meistens, indem man die nicht so gängige Seite eben rauspumpt, zurückdrückt, rauspumpt, zurückdrückt. Also Gymnastik mit.
Also Lockerungsübungen.
Ja.
Quasi Gymnastik. Ja.
Genau.
Ich habe mal den Tipp gehört, natürlich die Beläge zu entnehmen und dann um den nicht ganz so mobilen Kolben zum Beispiel mit sowas wie mit so einem Ohrstäbchen, also das zu tränken in der passenden Bremsflüssigkeit und dann mit dieser Flüssigkeit so ein bisschen den Rand zu bestreichen. Ist das was, was zum Ziel führen kann?
Also der Dreck muss einfach erstmal weg. Der Dichtring, also der heißt Quadring, der hat eben so ein viereckiges, quadratisches Profil, so ein Querschnitt meine ich, wenn man den aufschneiden würde. Und der sorgt ja nicht nur für die Dichtheit der Bremse, sondern auch dafür, dass die Bremse sich quasi von selber nachstellt. Also dass man die Bremsbeläge eben ranpumpen kann an die Scheibe. Also Dreck kommt da von außen dran, klar. Und das sollte man möglichst sauber halten. Geschmiert wird der von innen durch das Bremsfluid. Da kommt man letztlich auch nicht groß hin. Und ich würde da an der Stelle lieber nur sauber machen, weil auf der Seite, die außen und eben von hinten an die Bremsbeläge ranreicht, die Seite sollte wirklich ölfrei sein, weil Bremsbeläge können eben auch von der Rückseite her verölen.
Wunderbar. Also können wir uns hier merken, sauber machen und Gymnastik. Nun sind wir ja nicht nur der Podcast für Scheibenbremsenkrankheiten aller Art, sondern auch für Nahrungsmittel. Und deswegen kommen wir sofort zur Frage von Ingo. Das ist übrigens der Ingo, mit dem wir in der letzten Ausgabe dieses Podcasts über die rettenden Äpfel bei Fritzlar gesprochen haben. Und Ingo hat sich in der Vorbereitung der Auswahl des Monats auch dazu gemeldet zum Thema des vorherigen kranken Fahrrads. Er hat geschrieben, ich habe mit meinem Canyon Commuter das exakt gleiche Bremsproblem und habe es auf den Bremssattel zurückgeführt. Ein neuer ist schon gekauft. Ich frage mich nur, ob ich die Olive wechseln muss und ob Christiane mir dabei helfen kann. So, was macht jetzt die Olive da?
Die zum Essen meinst du? Oder?
Na, vielleicht lernen wir für die Leute, die sowas noch nicht aufgemacht haben. Ich weiß nicht, wir können mal einen Test machen. Christian Bollert, was fällt dir zum Thema Scheibenbremse und Olive ein? Oder Öl? Öl und Olive, was fällt dir dazu ein?
Olivenöl für den Salat fällt mir ein.
So Antipasti-mäßig, ja. Ne? Genau. Und das ist nämlich der Trick bei der Sache, weil hier reden wir nämlich über Fluid, hat Christiane vorhin gesagt. Also Scheibenbremsflüssigkeit und eine Olive. Was ist das für eine Olive?
Also, um die Bremsleitung sicher mit zum Beispiel dem Bremsgriff oder sicher mit dem Bremssattel zu verbinden, muss sie verpresst werden. Und das macht man mit einer kleinen Muffe. Da haben verschiedene Hersteller verschiedene Materialien, die man auf die Bremsleitung schiebt. Im Baumarkt gibt es doch hier diese Wasserheizungsrohre. Also alle, die schon mal mit Heizungsrohren gebastelt haben, weiß, was diese Muffe ist. Sowas gibt es da auch eben beim Fahrrad. Und also diese Muffe schiebt man da drüber und mit der Überwurfmutter quetscht man die Muffe auf der Leitung an der richtigen Stelle fest, wenn man die Leitung mit der Muffe und der Überwurfmutter im Bremssattel oder Bremsgriff fixiert. Also da reinschraubt.
Und das ist die Olive, diese Muffe.
Die Muffe ist die Olive.
Genau, und diese, ne, also eine Olive ist auch so bauchig von der Form. Und was dann passiert, wenn du das festschraubst, ist, dass es diese Olive quasi diesen Bauch vergrößert und dadurch stellst du Dichtigkeit her.
Genau.
Ja. Und vorher steckst du noch so einen Pin rein, also brauchst du immer Olive und Pin.
Bei Scheibenbremsen braucht man normalerweise Olive und Pin, genau. Nicht bei allen hydraulischen Bremssystemen braucht man so einen Pin, aber genau den braucht man, um so quasi jetzt wieder zum Menschen und der Gesundheit und so. Ich glaube, so bei so Herzproblemen kriegt man noch so einen Stent rein, ne, dass die irgendwie Blutgefäße eben schön weit sind und das Blut dort zirkulieren kann weiter. Und quasi das ist wie so ein Stent, damit die Leitung durch die Olive nicht zusammengequetscht wird.
Ich sage immer, ein Fahrrad ist auch nur ein Mensch. Und das beweist sich an dieser Stelle nochmal. Und jetzt haben wir halt die Frage von Ingo. Er will also diesen neuen Bremssattel verbauen und möchte gern wissen, ob er also auch eine neue Olive einsetzen muss. Und da können wir auch gleich sagen, um die neue Olive einzusetzen, muss man in den meisten Fällen auch die Bremsleitung ein bisschen kürzen, ne?
Ja, man muss sie auf jeden Fall kürzen, weil die alte Olive muss ja runter. Und so ein Stand im Fahrradbereich ist so 10 bis 15 Millimeter lang. Der ist auch meistens nicht wieder zu verwenden. Und um genau diese 15 Millimeter, 1,5 Zentimeter, kürzt man dann eben auch seine Bremsleitung.
Muss man eine neue Olive dort verbauen?
Ja, also die Frage habe ich ja befürchtet und da muss ich natürlich mit Herstellerangaben antworten.
Kommt drauf an.
Nein, ja, muss sein. Also Shimano schreibt es, wir sprechen ja von der Shimano-Bremse, schreibt das tatsächlich vor. Jetzt habe ich persönlich auch schon Bremsanlagen funktionierend erlebt, über lange Zeit, wo ich das nicht gemacht habe. Also kann sagen, es funktioniert. Man muss halt wie überall wissen, was man macht. Und ich verstehe die Frage auch einfach gut, weil manchmal, da kann man eine Leitung einfach nicht mehr kürzen. Gerade heute, wo die Leitung durch den Lenker, durch den Vorbau, den Steuersatz, die Gabel und dann kommt es irgendwo wieder raus, die kann man nichts mehr kürzen.
Ja, und du hast gesagt, wenn man sich auskennt, dann kriegt man es vielleicht auch so hin. Ich muss sagen, ich habe damit mal einen sehr teuren Schaltbremshebel gesprengt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, weil ich habe eine alte Olive benutzt. Die war dann quasi schon ausgebauchter, weil ich wollte die Leitung auch nicht kürzen. Ich habe gedacht, ja, geht schon irgendwie. Und ja, ging bis zum Knack. Und dann war der Hebel gesprengt. Also man sollte es wirklich genau einschätzen können, ne?
Man sollte das genau einschätzen können, genau. Man sollte die neue Olive auch ordentlich montieren können. Also ich meine, dabei kann man mindestens genauso viel falsch machen. Also,
was müssen wir denn da beachten bei der Olivenmontage?
Naja, dass die Leitung selbst eben bis zum Anschlag in dem anzubringenden Bremsteil sitzt und nicht irgendwo die Olive dann am Ende nur auf Halbmast geklemmt und gequetscht.
Christian ist bis im Bilde.
Ja, und ich kaufe keine Oliven mehr mit Kern, weil da muss ja der Stand noch durch.
Ja.
Hat er recht, kann
klingt
man eigentlich
klingt
nicht.
Gut.
Ja, ja,
klingt, kann man. Klingt überzeugend.
Ja.
Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Fast immer, sozusagen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nicht schlecht. Okay, also Ingo, lieber neue Olive und versuchen das zu kürzen. Wir drücken dir die Daumen, dass du die 1,5 Zentimeter Leitungslänge noch hast. Dann hat Christian hier noch eine.
Die Frage von Emanuel, oder? Also
Emanuel aus Innsbruck.
Ja, genau. Erstmal. Nochmal danke für die Frage aus Österreich und wir entschuldigen uns für den etwas folkloristischen Anfang, aber erstens schreibt er, dass er schon ein begeisterter Fan seit einer Weile ist, seit Jahren sogar schon, des Podcasts, hat aber noch nicht die Zeit gehabt, alle Folgen zu hören. Das ist natürlich ein Skandal, aber das nur am Rande. Nein, ohne Quatsch, ist natürlich schön über jede Folge, die du hörst. Er hat die Frage zum Thema E-Bike-Umbau. Ich lese einfach mal so vor. Er sagt, ich habe selbst ein Mountainbike aus den 80ern legal mit einem Tungsthengmotor umgerüstet und damit schon mehr als 3000 Kilometer problemlos gefahren. Die Umrüstung ist für mich ein wunderschönes Beispiel. Ein leichtes, unter 20 Kilo, kostengünstiges, unter 700 Euro Pendlerfahrrad via Upcycling zu erzeugen. Und er fragt, wie geht das? Ist E-Bike-Umbau empfehlenswert? Kann man das einfach so machen?
Also der große Vorteil von E-Bike aufrüsten ist ja, man kann es auch wieder abrüsten. Naja, nein, also man...
Entschuldige bitte.
Also man schrottet ja nicht sein altes Fahrrad durch den Umbau. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und da kann man hin und her rüsten. Jetzt natürlich nicht so, dass man irgendwie auf der
nicht
einen
bei jeder
Tour,
Fahrt. Ja, ja, genau. Ja.
Aber grundsätzlich legt man sich dann eben nicht fest. Ja? Das ist was anderes, als wenn man im Fahrradladen marschiert und sagt, ich brauche jetzt ein E-Bike. Und dann legt man da für gute Qualität seine mindestens 4.000 bis weit über 10.000 Euro hin. Wenn man eben schon ein Fahrrad hat, wo man sich wohl drauf fühlt, dann ist das ein legitimer Wunsch und auch was, was man dann eben machen kann, das Aufrüsten.
Das ist tatsächlich was ich auch schon häufiger von Leuten gehört habe. Interessanterweise, ohne jetzt da bestimmte Altersgruppen diskriminieren zu wollen, eher von älteren Menschen, die gesagt haben, damit kann ich einsteigen in den E-Bike-Markt. Also ich habe ein Fahrrad, ich fahre nicht so oft, aber ich kaufe mir so einen Motor dazu und die das dann selber machen. Worauf muss man da achten?
Da bin ich jetzt nicht so firm drin. Also wir machen das zum Beispiel mit dem Pendix-System und wir werden Hersteller dadurch. So. Und ich glaube einfach nicht, dass man sich irgendwo so ein Pendix-System kaufen kann und das dann einfach selber machen kann als Privatmensch an seinem Privatfahrrad, sondern man braucht eben ein Unternehmen, was irgendwie damit zu tun hat, also eine Werkstatt, die dann eben für diesen Umbau auch haften. Und wir werden eben Fahrradhersteller, die alte Garantie erlischt damit und wir geben eine neue Garantie. So.
Pendix ist ein Hersteller, oder was?
Das ist einer von wahrscheinlich sehr, sehr vielen inzwischen Herstellern von zusätzlich anbringbaren Motoren und Akkus. Also Komplettsystem ans Fahrrad. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit den Produkten ist, die aus dem asiatischen Raum hier kaufbar sind. Das weiß ich einfach nicht. Aber stelle ich mir ähnlich vor. Eigentlich.
Aber jetzt als Fahrradhändler oder jetzt konkret bei euch in der Werkstatt, wenn da jemand käme mit einem großen Karton und einem Fahrrad und sagen würde, hier ist mein Fahrrad, hier in dem Karton ist dieser Antrieb komplett mit Akku, allem was dazugehört, den ich mir irgendwo im Netz bestellt habe, würdest du dem das montieren?
Also wir Fahrradwerkstättler, nicht nur hier in Leipzig, sondern wahrscheinlich überall auf der Welt, mögen es ja sowieso nicht, wenn man mit irgendwelchen irgendwo fremdgekauften Dingen vor einem steht und sagt, hier, ich brauche das hier dran, ist ja wahrscheinlich eine schnelle Sache, aber ich hatte Zeit, ich hole es in 3 Tagen wieder ab. Das mag natürlich keiner. So in dem speziellen Fall wäre ich allerdings dann einfach skeptisch. Also ich würde mir das angucken. Ich lerne ja auch gerne täglich dazu, dass, was es so Neues gibt. Vielleicht kenne ich das ja noch gar nicht. Aber ich wäre eben skeptisch und wahrscheinlich würden wir es dann letztlich nicht anbauen dürfen.
Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht, ganz doof gefragt, mit einem Bosch-Motor zu euch kommen und sagen, hier, den könnt ihr doch mal anbauen, der ist ja schließlich von hier.
Naja, Bosch stellt, soweit ich weiß, noch kein System her, womit man ein wie sonst handelsübliches Rad umrüsten kann zu einem E-Bike. Und insofern, das ginge, aber dann wäre es ein Fahrrad, was vorher schon für Bosch vorgesehen war. Die Software ist auf das Fahrrad abgestimmt und all diese Programme und Dinger, da muss man sich eben dran halten. Die wären aber auch abrufbar bei dem Fahrradhersteller. Da würde ich dann nicht Fahrradhersteller werden. Da bleibt es dann.
Fahrradhersteller X oder Y.
Genau.
Ja. Das heißt, ne, also das, was Emanuel hier schreibt, es klingt ja attraktiv. Ne? Also das Rad ist unter 20 Kilogramm schwer. Das für ein E-Bike jetzt nicht so schlecht. Kostengünstig auch noch. Er sagt, unter 700 Euro. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er damit die Nachrüstung meint oder das Komplettrad. Aber auch schon die Nachrüstung.
Ja, sicher das alte Rad, oder? Also ja, könnte ich mir also vorstellen.
Ich glaube, so ein Paket kostet dann doch ein bisschen. Also ich glaube, 1500 also, muss man da...
Ja, aber also es klingt sehr attraktiv.
Ja.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, als Angestellte in einem Fahrradladen, kannst du sowas nicht anbauen, weil es da einfach rechtliche Grenzen gibt. Und genau, weil es zumindest mal eine rechtliche Grauzone ist.
Das muss man dann jeweils eben klären. Ja, also ich weiß, wir können das mit Pendix, bieten das auch an, werden dann eben da an der Stelle zum Fahrradhersteller, prüfen auch jedes Fahrrad, ob wir das wirklich für tauglich halten, um die Kräfte des zusätzlichen Motors eben übertragen zu können und auch das Ganze wieder abzubremsen. Da bieten wir das eben an und ob wir das bei einem anderen Hersteller mit anbieten würden oder so, das müsste man dann im Einzelfall klären.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns das Thema nochmal mit. Wir wissen das jetzt aus der Perspektive einer Fahrradwerkstatt, in einem Fahrradladen. Eventuell ist Dirk Zedler, mit dem wir schon manchmal gesprochen haben, da ein guter Ansprechpartner, weil der sich mit vielen solchen Fällen auch beschäftigt hat. Bevor das jetzt total theoretisch wird und was wäre, wenn so jemand kommt mit so einem Motor, will ich dir nochmal die Frage stellen, ist das schon vorgekommen, dass jemand gekommen ist? Passiert das jede Woche 3 Mal oder ist dieser Wunsch in deinem Arbeitsalltag noch nicht vorgekommen?
Ich kriege altes Fahrrad und neuen Motor und
genau,
soll das...
Rüste mein nach.
Ist noch nie vorgekommen.
Okay.
Ja, es gibt noch, hier ist mein altes Fahrrad, das fährt sich so schön und das möchte ich gerne, aber ich kann nicht mehr so und kann man da nicht irgendwie was machen? Das gibt's häufig.
Ja, und ich kenne persönlich mindestens ein Fahrrad, was bei euch auf Pendix nachgerüstet wurde, also auf so einen offiziellen Antrieb, bei dem ihr dann zum Hersteller werdet, wo ihr aber auch sagt, das können wir in dem Fall vertreten. Wie oft kommen solche Nachrüstungen vor, ungefähr?
Puh, na schon öfter, also 10 bis 20 im Jahr schon.
Und es gibt aber auch noch andere Hersteller.
Haben wir ja eben auch gehört. Also das, was, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber habe ich mir vorhin mal angeguckt, das sieht gar nicht so doof aus, die Befestigungsart des Motors unterm Tretlager. Wenn das an viele Rahmen passt, dann warum nicht? Und es scheint ja jetzt, wenn das so 3000 Kilometer hat er geschrieben, ne? Oder?
Ja.
Schon ganz gut läuft, ne? Ist doch schon mal, ist ein guter Anfang.
Gerolf hat es vorhin schon angesprochen, wir werden da sicher nochmal intensiver drauf eingehen, auf das ganze Thema Nachrüsten, E-Bike, Motor und so weiter. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank für all die Antworten, Christiane. Und bevor wir dich entlassen für heute, noch eine Frage. Wir sprechen ja hier in dieser Ausgabe auch über den ECF, also quasi sowas wie den europäischen ADFC und die Velocity. Hast du davon schon mal was gehört?
Null.
Dann wirst du, solltest du dieses Gespräch, was wir jetzt hier aufgezeichnet haben, nochmal nachhören wollen im Podcast, an dieser Stelle auch vorher schon das Gespräch mit Jill Warren vom ECF gehört haben. Uns geht es da übrigens nicht anders. Zumindest vor der Beschäftigung mit dem ECF, jetzt ganz konkret anlässlich der Velocity, haben wir auch so gedacht, so, naja, wir wissen, dass es das gibt, aber was es genau damit auf sich hat, das ist uns eigentlich nicht klar. Und deswegen haben wir auch das Gespräch, was ihr jetzt vorher gehört habt, geführt. Wieder Meta.
Bisschen Meter. Aber mit dem Thema Fahrradinfrastruktur und allen möglichen Fragen wie Fahrradwege vor deiner Haustür und so beschäftigst du dich natürlich auch, ne? Als Privatperson, sage ich jetzt mal so.
Naja, klar. Also ich nutze die ja und bewerte die wenigstens für mich dann auch immer. Ist das ein guter Sammelplatz vor der Ampel für die Fahrräder oder hilft das, wenn man die wirklich jetzt grün, rot irgendwas markiert hier in Leipzig, weiß ich schon gar nicht mehr.
Grün aktuell häufig. Ja.
Es wird immer grüner und ich fahre auch viel mit der Bahn als Pendler mit dem Fahrrad und denke auch da, ach Gott, mir fällt auch nichts ein, aber es muss doch jemanden geben, der das irgendwie besser organisiert, dass da mehr Leute mit ihren Fahrrädern umweltfreundlich, längere Strecken, schneller und so weiter. Also ja, es ist super, dass es da offenbar, wenn auch unbekannt, Organisationen gibt, die sich mit sowas beschäftigen.
Ich habe es am Anfang vom Podcast auch schon gesagt, ich habe erst vor ein paar Jahren auch überhaupt mitbekommen, dass es diese Konferenz Velocity gibt, dass sich da Leute treffen, die sich genau solche Gedanken machen und das vielleicht schon mal als Teaser für die nächste Episode. Wir wollen noch ein bisschen intensiver uns genau damit beschäftigen, welche Fragen werden dort verhandelt, was wird da diskutiert, was sind da für Menschen. Deswegen wird uns dieses Thema Velocity nicht ganz abhanden kommen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema. Denn am Ende, und das hast du ja gesagt, beschäftigt es uns alle, ne? Den einen oder die anderen vor der Ampel und auch überhaupt bei politischen Diskussionen und so weiter und so fort.
Ja.
Genau so sieht's aus. Ich habe jetzt trotzdem erstmal Lust auf Olive und
Väter.
Richtig. Gute Fahrt. Danke, Christiane.
Ja, es ist immer schön bei euch. Und nächstes Mal mit Oliven, oder?
Auf jeden Fall, ich bringe welche mit. Versprochen.